Stell dir vor, dein gesamtes Verständnis des Universums hängt nicht von modernen Satelliten oder geologischen Bohrungen ab, also ob die Welt nun durch einen kosmischen Krieg entstanden ist, ob sie Millionen Jahre alt ist oder einfach aus dem Nichts erschaffen wurde.
Mhm.
All das hängt von der Grammatik eines einzigen antiken hebräischen Satzes ab. Genauer gesagt von einem einzigen Wort. Und damit herzlich willkommen zu dieser tiefgehenden Analyse.
Hallo.
Wir werfen heute einen genauen Blick auf die Vorlesungsnotizen des Gelehrten Robert Vanoy zur Geschichte des Alten Testaments. Und speziell geht es dabei um Genesis 1.
Ja, und wer jetzt vielleicht denkt, ach, das ist doch nur so ein Sonntagsschulthema, der sollte sich wirklich festhalten, wir haben hier keinen verstaubten Text vor uns.
Definitiv nicht.
Fast jeder hat ja irgendwie Bilder von einer perfekten Gartenlandschaft oder Tieren im Kopf, wenn er Genesis hört. Aber wenn man das Material mal aus einem rein analytischen Blickwinkel betrachtet, dann verbirgt sich da eine enorme philosophische Komplexität.
Absolut.
Wir schauen uns heute nicht an, wie man diesen Text religiös oder ideologisch bewerten sollte. Wir untersuchen stattdessen seine Mechanik. Also wir wollen verstehen, warum diese spezifischen Worte im damaligen antiken Kontext eine derart massive Wucht hatten.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Genesis 1 wird in unserer modernen Kultur ja oft, nur als religiöses Relikt gelesen. Aber Vanoys Notizen machen völlig klar, das war damals eine revolutionäre Abkehr von wirklich allen herrschenden Weltbildern.
Ein echtes intellektuelles Erdbeben sozusagen.
Genau. Und um zu begreifen, wie massiv dieses Erdbeben eigentlich war, müssen wir uns kurz anschauen, in was für eine Welt dieser Text da überhaupt hineingeschrieben wurde. Also, was haben die Menschen im antiken Nahen Osten damals geglaubt?
Sie lebten in einer Welt, die komplett von Pantheismus und Naturreligion dominiert war.
Mhm.
Das bedeutet schlichtweg, dass für diese Menschen die Gottheit und die Natur untrennbar eins waren. Weißt du, der mächtige Fluss, der deine Ernte bewässert oder im schlimmsten Fall zerstört, das war ein Gott.
Ah, okay.
Der Sturm war ein Gott. Der Berg hatte seinen eigenen Geist. Das ganze Universum war quasi durchdrungen von diesen unberechenbaren, oft auch rivalisierenden göttlichen Kräften.
Und in genau dieses Umfeld platzt dann Genesis 1 hinein.
Exakt. Und der erste radikale Schritt des Textes ist schon mal, wie er überhaupt mit der Existenz Gottes umgeht. Die wird nämlich als absolutes Faktum einfach vorausgesetzt.
Krass. Ohne Erklärung.
Genau, da gibt es keine philosophische Einleitung, keine Ursprungsgeschichte dieses Gottes und schon gar keinen Beweis. Er ist einfach da.
Und Vanoy weist dabei auf ein echt faszinierendes Detail beim Wort für Gott hin. Im Hebräischen steht dort nämlich Elohim.
Richtig.
Und die Endung im deutet im Hebräischen ja eigentlich auf einen Plural hin. Aber Vanoy stellt sofort klar, dass das absolut kein Hinweis auf Polytheismus ist. Also nicht der Glaube an viele Götter. Es ist ein sogenannter majestätischer Plural.
Ja, ein Plural der Majestät, der die unendliche Größe und Autorität ausdrücken soll, eben keine Mehrzahl von Göttern. Und genau hier passiert der entscheidende Bruch mit der antiken Welt.
Inwiefern?
Dieser majestätische Gott ist radikal von seiner Schöpfung getrennt. Er ist kein Naturgott, er ist kein Berggott. Er durchdringt die Materie eben nicht in einem pantheistischen Sinne.
Sondern er erschafft sie.
Er erschafft sie durch seinen bloßen Willen. Vanoy zieht hier eine direkte Parallele zum neutestamentlichen Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 3. Da heißt es sinngemäß, dass das gesamte Universum auf Gottes Befehl hin entstand.
Er spricht einfach und die Materie reagiert.
Genau das.
Aber das ist doch ein völlig absurder Gedanke für einen Menschen aus der Antike, oder? Ich meine, wenn Gott nicht mehr der Fluss oder der Baum ist, dann steht er ja komplett außerhalb dieses ganzen Systems. Wie radikal war dieser Gedanke damals wirklich?
Er war unvorstellbar radikal. Vanoy zitiert an dieser Stelle den Gelehrten G. Ernst Wright aus seinem Werk The God Who Acts. Und Wright bringt es da perfekt auf den Punkt. Er sagt, dieser Text zerstört die gesamte Basis der damaligen heidnischen Religionen.
Wow.
Gott ist hier kein innewohnender Teil der Natur oder irgendwelcher Naturzyklen. Er transzendiert, also er übersteigt die Natur und die gesamte Geschichte.
Wahnsinn.
Was hier so faszinierend ist, ist Wrights Schlussfolgerung daraus. Er argumentiert nämlich, dass sich dieser absolute ethische Monotheismus unmöglich nur so stückweise aus den polytheistischen Vorstellungen der benachbarten Kulturen entwickelt haben kann.
Das ging also nicht schrittweise?
Nein, er sagt, es ist sui generis, eine völlig einzigartige, brandneue Kategorie, die da plötzlich aus dem Nichts auftaucht.
Hier wird es wirklich interessant. Stell dir den Unterschied mal so vor. Das ist wie der Unterschied zwischen einem Maler und seinem Gemälde.
Sehr guter Vergleich.
In den alten Religionen waren der Maler und die nasse Farbe auf der Leinwand quasi ein und dasselbe. Du berührst das Bild, du berührst den Gott. Und Genesis 1 zieht da einen extrem harten Schlussstrich.
Mhm.
Das Gemälde ist monumental, es ist beeindruckend, aber es ist definitiv nicht der Maler. Der Maler steht im Atelier völlig außerhalb des Bildes.
Ganz genau.
Aber wenn die Natur nun gar nicht mehr göttlich ist, dann hat das doch unglaubliche Konsequenzen für den Alltag der Menschen. Warnoy betont in seinen Notizen ja extrem stark, dass am Ende jedes Schöpfungstages der Satz steht, und es war gut. Was ändert denn diese Feststellung daran, wie die Menschen ihre Umwelt wahrgenommen haben?
Das ändert wirklich alles. In vielen antiken Philosophien, auch später bei den Griechen zum Beispiel, galt die materielle Welt oft als etwas Schlechtes.
Ah, okay.
Materie war so eine Art niederes Gefängnis für den reinen Geist. Und wenn du glaubst, dass Materie böse ist, willst du dich natürlich auch nicht analytisch mit ihr befassen.
Macht Sinn, ja.
Und wenn du, wie diese pantheistischen Völker, glaubst, dass jeder Baum und jeder Fluss von irgendwelchen launischen Göttern bewohnt wird, naja, dann hast du schlichtweg Angst vor der Natur.
Du hast ständig Angst, jemanden zu verärgern.
Genau. Genesis 1 sagt aber, die Materie ist weder göttlich noch böse. Sie ist einfach eine geordnete Struktur, erschaffen in 6 Stufen. Und sie ist in ihrer Essenz, wie du gesagt hast, gut.
Hm.
Historisch betrachtet gab das den Menschen überhaupt erst die intellektuelle Freiheit, die Welt analytisch zu betrachten. Man durfte die Natur plötzlich erforschen, weil sie ein gut funktionierendes System war, vor dem man keine Angst haben musste.
Okay, also wenn das Universum als so eine logische, nicht göttliche Struktur erschaffen wurde, quasi als eine gigantische, gut funktionierende Maschine, dann stellt sich unweigerlich die Frage, wer soll diese Maschine bedienen?
Richtig.
Was ist die genaue Rolle des Menschen in diesem gewaltigen System?
Der Mensch nimmt in diesem Gefüge eine sehr spezifische, fast schon paradoxe Rolle ein. Wie das Universum selbst ist auch der Mensch nicht göttlich.
Mhm.
Er existiert nicht aus sich selbst heraus, aber er bildet den ultimativen Höhepunkt dieser ganzen Schöpfungsreihe am 6. Tag.
Er ist die Krone der Ordnung, aber bleibt trotzdem ein Teil dieser Ordnung.
Genau.
In Warnoys Notizen wird hier der Fokus stark auf Genesis 1, Verse 26 und 27 gelegt. Da steht, der Mensch sei im Ebenbild Gottes geschaffen worden.
Ja, ein extrem wichtiger Begriff.
Und Warnoy macht klar, dass genau diese Formulierung den Menschen messerscharf vom Rest der Schöpfung abtrennt.
Aber wie genau leitet er das aus dem Text ab?
Er schaut sich den Kontrast an. Vorher werden Pflanzen und Tiere erschaffen. Und dort heißt es im Text immer, ein jedes nach seiner Art.
Ah, ja.
Bei Menschen wechselt der Rhythmus des Textes dann plötzlich. Gott sagt nicht nach seiner Art, sondern lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich.
Okay, da ist also ein klarer Bruch. Genau. Bakono definiert dieses Ebenbild so, dass der Mensch ein spirituelles, rationales und vor allem moralisches Wesen ist. Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann sehen wir, dass diese Sonderrolle dem Menschen eine absolut einzigartige Position verleiht.
Er steht dazwischen, oder?
Ja, er ist einerseits Kreatur, gemacht aus dem Staub der Erde. Er teilt also die physische, materielle Realität der Tiere. Aber er trägt als einziges Wesen dieses Siegel der Rationalität und Moral.
Mhm.
Bakono merkt hier aus seiner Sicht übrigens auch an, dass dieser bewusste, ganz separate Schöpfungsakt des Menschen die Genesis unvereinbar mit der modernen Evolutionstheorie macht.
Und genau an diesem Punkt, wo der Mensch diese absolute Sonderstellung bekommt, da knallt es ja oft in den modernen Diskussionen. Denn in Vers 28 folgt direkt dieser Auftrag, macht euch die Erde untertan.
Ja, das berühmt-berüchtigte Dominion.
Auf Englisch wird das oft mit absoluter Herrschaft übersetzt. Da muss ich jetzt stellvertretend für unsere Hörer mal kritisch nachhaken. Ist das nicht historisch betrachtet die ultimative Rechtfertigung dafür gewesen, dass die Menschheit die Natur wie ein rücksichtsloser Diktator ausbeutet?
Mhm.
So nach dem Motto, Gott hat mir die Welt gegeben, also kann ich die Wälder abholzen und die Flüsse vergiften, wie es mir gerade passt?
Das ist ein sehr legitimer Kritikpunkt, der extrem oft an diesen Text herangetragen wird. Aber, und das ist wichtig, wenn wir rein bei Van Noys textlicher Analyse bleiben, müssen wir das deutlich differenzierter betrachten.
Okay.
Wir haben ja gerade festgestellt, dass das Universum in seiner Essenz als gut und geordnet definiert wird.
Ja.
Wenn der Mensch nun im Ebenbild dieses ordnenden, guten Schöpfers gemacht ist, dann ist dieser Auftrag zur Herrschaft absolut kein Freibrief zur Zerstörung.
Sondern was dann?
Es ist ein Auftrag zur geordneten Verwaltung innerhalb eines funktionierenden Systems. Der Mensch soll Autorität ausüben, ja, aber immer im Sinne und im Charakter des Schöpfers.
Ah, verstehe.
Es geht um Stewardship, also Verwalterschaft. Er soll das Potenzial der Erde entfalten, nicht sie ruinieren. Wie Menschen das dann Jahrtausende später für sich interpretiert und teilweise missbraucht haben, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Das ist der menschliche Faktor, ja.
Genau. Der Originaltext legt aber ganz klar eine verantwortungsvolle, ethische Ordnung nahe.
Gut, wir haben jetzt also dieses gigantische, majestätische Bild aufgebaut. Ein transzendenter Gott außerhalb der Welt, ein logisch geordnetes, gutes Universum und der Mensch als rationaler Verwalter an der Spitze.
Theologische Architektur der Meisterklasse?
Absolut. Aber, und das ist wirklich die absolute Ironie an der ganzen Sache, diese gesamte monumentale Weltanschauung, all das, was wir gerade besprochen haben, hängt am seidenen Faden des allerersten Satzes dieses Textes.
Ja, das ist Wahnsinn.
Und genau hier wird die Grammatik zum ultimativen Schlachtfeld.
Es ist fast schon komisch, wie viel theologische und philosophische Sprengkraft in der Syntax eines einzigen alten hebräischen Satzes stecken kann.
Mhm.
Wir sprechen über Genesis 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Und das klingt für mich und wahrscheinlich auch für jeden, der uns gerade zuhört, völlig eindeutig. Das ist ein Satz, da ist ein Punkt am Ende und fertig. Wo soll da das Problem sein?
Das Problem liegt in der Syntax. Die große Frage lautet, ist dieser Satz wirklich ein unabhängiger Hauptsatz, der völlig allein für sich stehen kann?
Okay.
Oder ist es in Wirklichkeit ein Nebensatz? Also nicht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, Punkt, sondern als Gott anfing, Himmel und Erde zu erschaffen.
Ah, dann kommt Komma.
Exakt, Komma, und dann geht der Satz erst richtig los. Die gesamte, zum Teil extrem erbitterte Debatte der Gelehrten dreht sich um das allererste hebräische Wort in diesem Buch.
Und dieses Wort lautet?
Bereshit.
Genau.
Bereshit.
Und von Neu geht er in seinen Notizen echt tief in die hebräische Grammatik rein, speziell auf die sogenannte Zustandsform dieses Wortes. Er spricht da vom Status Absolutus und vom Status Constructus.
Das stimmt. Im Hebräischen gibt es den sogenannten Status Absolutus. Das ist der Fall, in dem ein Wort völlig isoliert und eigenständig steht.
Mhm.
Zum Beispiel einfach das Wort Einhaus. Es ruht komplett in sich selbst. Und dann gibt es den Status Constructus.
Das ist dann gebunden, oder?
Ja. Da ist das Wort fest an das darauffolgende Wort gebunden, um eine Beziehung herzustellen. So wie bei das Haus des Königs. Die Streitfrage bei Genesis 1,1 ist nun, steht Bereshit im absoluten Zustand also, am Anfang, Punkt, oder im Konstruktzustand?
Was dann heißen würde, am Anfang von Gottes Schöpfung.
Genau das.
Also, was bedeutet das alles? Lass mich das mal aus dem Seminarraum holen, stell dir das Ganze wie bei einem Kinofilm vor.
Okay. Schieß los.
Du sitzt im Kinosessel, das Licht geht aus. Ist dieser erste Vers der riesige, fette Filmtitel, der in absoluter Stille auf der schwarzen Leinwand prangt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde.
Bam!
Bam, genau. Ein unabhängiger Hauptsatz, der einfach für sich steht. Oder wenn es eben ein Nebensatz ist, ist Vers 1 eher die sanfte Voice-Over-Stimme des Erzählers.
Oh, ich verstehe.
Eine Stimme, die sagt, als unsere Geschichte begann, während die Kamera schon längst über einen chaotischen Wüstenplaneten aus Vers 2 schwenkt. Das würde ja bedeuten, Vers 1 setzt nur die Szenerie für die eigentliche Handlung. In Vers 3, wo es dann heißt, da sprach Gott, es werde Licht.
Das ist wirklich eine hervorragende Analogie, diese Nebensatzsichtweise, also dein Voice-Over, die findet man zum Beispiel in Übersetzungen wie der Revised Standard Version oder der New English Bible.
Okay, aber wie sieht Werner dein Neu das?
Wenn oder neu argumentiert massiv für den Hauptsatz, also für deinen fetten Filmtitel auf der Leinwand.
Und womit stützt er das?
Er stützt sich dabei auf echte historische Schwergewichte. Wenn wir uns die ältesten antiken Übersetzungen ansehen, wie zum Beispiel die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, oder auch die ganz alten syrischen Versionen, die behandeln diesen Satz alle ausnahmslos als eigenständigen Hauptsatz.
Und er bringt noch eine völlig andere Gruppe ins Spiel, was ich extrem erhellend fand. Die Masoreten.
Oh ja, die Masoreten sind hier wirklich der Schlüssel. Man muss dazu wissen, das antike Hebräisch wurde ursprünglich nur mit Konsonanten geschrieben. Keine Vokale, absolut keine Satzzeichen.
Das stelle ich mir schwierig vor.
Das ist, als würdest du im Deutschen nur HND lesen. Das könnte Hund heißen oder Hand. Du wusstest es eigentlich nur durch die mündliche Überlieferung.
Okay, wow.
Und um das Jahr 1000 nach Christus herum begannen dann jüdische Gelehrte, eben diese Masoreten, diese mündliche Tradition für die Ewigkeit schriftlich festzuhalten.
Sie haben quasi das Wissen gesichert.
Ja, sie fügten dem reinen Konsonantentext winzige Punkte und Striche hinzu, um Vokale und Betonungen zu markieren.
Und was haben Sie bei diesem ersten Wort gemacht?
Als Sie bei Bereshit ankamen, setzten Sie einen sogenannten trennenden Akzent. Das ist im Grunde das antike Äquivalent zu einem knallharten Stoppschild.
Ah.
Sie haben damit ganz klar dokumentiert, dass dieses Wort in ihrer jahrhundertealten Tradition als isolierter Begriff verstanden wurde. Also ein klarer Hauptsatz.
Okay, wir sitzen nach Warnneus Argumentation also definitiv im Kino vor dem dicken, unabhängigen Filmtitel.
Sieht ganz danach aus, ja.
Aber, und hier nimmt die Komplexität noch einmal eine völlig neue Abzweigung, selbst wenn sich alle einig sind, dass es ein Hauptsatz ist, streiten sich die Gelehrten trotzdem noch darüber, was dieser Satz inhaltlich eigentlich aussagt.
Das ist der Punkt, an dem es richtig wild wird.
Warnneus listet in den Notizen drei völlig unterschiedliche Hauptsatztheorien auf. Willkommen im Kaninchenbau.
Ja, fangen wir mal mit der ersten an. Warnneus nennt sie die Zusammenfassung, oft wird sie auch ex nihilo genannt.
Das ist lateinisch, oder?
Genau, das heißt einfach aus dem Nichts. Diese Theorie sieht Vers 1 schlicht als eine Art Zeitungsüberschrift für das gesamte erste Kapitel.
Okay.
Die Überschrift lautet also, Gott hat alles aus dem Nichts erschaffen und ab Vers 2 folgt dann der detaillierte Artikel, wie genau er das gemacht hat.
Das klingt auf den ersten Blick total logisch. Aber Warnneus weist da direkt auf ein massives Schlagloch hin.
Richtig.
Wenn Vers 1 die perfekte Überschrift über eine wundervoll geordnete Schöpfung ist, warum lautet dann der allererste Satz im Artikel, also in Vers 2, und die Erde war wüst und leer?
Ja, das passt nicht wirklich zusammen.
Nur das Prinzip der Schöpfung aus dem Nichts festlegt, Vers 2 den formlosen Rohzustand der Materie beschreibt und erst in Vers 3 die eigentliche Ordnung beginnt.
Und genau dieses kleine logische Problemchen führt uns nahtlos zur Theorie Nummer 2. Und die ist wirklich spektakulär.
Oh ja.
Denn sie versucht, dieses Wüst- und Leerproblem ganz anders zu lösen. Es ist die sogenannte Gap-Theorie oder auf Deutsch die Lückentheorie.
Mhm.
Diese Theorie besagt Folgendes. In Vers 1 gab es eine völlig perfekte, wunderschön geordnete Erstschöpfung. Gott hat alles komplett fertiggestellt.
Okay, und dann?
Dann passierte irgendetwas unfassbar Kataklysmisches, ein gigantisches kosmisches Desaster, das diese erste Welt komplett zerstört hat.
Wow.
Die Vertreter dieser Theorie bringen das extrem oft mit dem Fall des Engels Luzifer, also Satan, in Verbindung. Durch seinen Aufstand gegen Gott, so die Idee, wurde die Erde erst formlos und leer.
Und das ist genau der Punkt, an dem wieder ein einziges Wort über komplette Welten entscheidet. Alles hängt hier nämlich an der Übersetzung des hebräischen Wortes Haya in Vers 2.
Exakt.
Traditionell übersetzt man das ja mit die Erde war wüst und leer. Also ein Zustand.
Mhm.
Die Gap-Theoretiker bestehen aber darauf, dass man es dynamisch übersetzen muss. Nämlich die Erde wurde wüst und leer. Ein katastrophaler Absturz.
Aber Warnneus lehnt diese ganze Theorie in seinen Notizen kategorisch ab.
Völlig zu Recht, wenn man sich die Belege anschaut.
Er zitiert dazu Weston W. Fields aus dessen Buch Unformed and Unfilled. Warum genau sind Gelehrte wie Fields und Warnneus so hart gegen diese Lückentheorie? Aus zwei Hauptgründen. Erstens der Sprachgebrauch. Fields analysiert wirklich tiefgehend, dass die grammatikalische Struktur des hebräischen Satzes in Vers 2 schlichtweg einen Zustand beschreibt.
Also ein war.
Genau. kein Wurde. Es ist kein Ereignis und keine plötzliche Veränderung. Ein Wurde lässt sich sprachlich in diesem spezifischen Konstrukt einfach überhaupt nicht rechtfertigen.
Und der zweite Grund?
Zweitens sind die Querverweise in der Bibel extrem wackelig. Befürworter der Gap-Theorie nutzen oft Prophetien aus den Büchern Jesaja oder Hesekiel, die angeblich diesen Fall Satans vor der Schöpfung beschreiben.
Ah, okay.
Schaut man aber genau in den historischen Kontext dieser Texte, richten sich diese Worte ganz offensichtlich an hochmütige menschliche Herrscher wie den König von Tyrus oder den König von Babylon, nicht an irgendwelche gefallenen Engel vor Anbeginn der Zeit.
Aber das wirft für mich doch eine riesige Frage auf. Warum machen sich Menschen überhaupt die Mühe, so eine unfassbar komplizierte Theorie mit kosmischen Kriegen und zerstörten Erstschöpfungen zu erfinden, wenn der Text das eigentlich gar nicht hergibt?
Das wirft in der Tat eine wichtige Frage auf. Und die Antwort liegt, interessanterweise, nicht in der Antike, sondern in der Moderne.
Echt? Wie das?
Im 19. und frühen 20. Jahrhundert entdeckte die moderne Geologie ja plötzlich, dass die Erde Millionen oder sogar Milliarden Jahre alt sein muss.
Klar, Gesteinsschichten, Fossilien und so weiter.
Richtig. Und viele Theologen gerieten da regelrecht in Panik. Sie versuchten verzweifelt, diese neuen harten wissenschaftlichen Erkenntnisse mit dem antiken Bibeltext zu versöhnen.
Ah, ich ahne, worauf das hinausläuft.
Ja, die Gap-Theorie bot einfach den perfekten Ausweg. Man nahm diese angebliche Lücke zwischen Vers 1 und Vers 2 und quetschte dort heimlich Millionen von Jahren geologischer Erdgeschichte hinein.
Und die Dinosaurierfossilen stammen dann eben aus Satans zerstörter Erstschöpfung.
Genau das war die Logik. Man verbog quasi die antike Grammatik, um die moderne Wissenschaft irgendwie in den alten Text zu zwingen.
Das ist wahnsinnig faszinierend. Man liest also seine eigenen modernen Ängste in ein 3000 Jahre altes Dokument hinein.
Perfekt zusammengefasst, ja.
Bleibt also noch die dritte Theorie. Das ist die Theorie von G.C. H. Alders, einem niederländischen Gelehrten aus dem Zondervan-Kommentar. Er hat einen ganz anderen Ansatz. Er betrachtet die Worte Himmel und Erde eher metaphorisch.
Richtig. Alders sagt, Vers 1 beschreibt die allererste Erschaffung der Materie selbst. Wenn dort Himmel und Erde steht, sind damit noch gar keine fertigen, runden Planeten oder leuchtenden Sternensysteme gemeint.
Sondern was dann?
Es ist ein Begriffspaar für die absoluten Grundbausteine des Universums, die reine, rohe Substanz, noch völlig unbearbeitet.
Mhm.
Und das, so war neu, macht den Text plötzlich extrem logisch. Denn wenn Vers 1 nur die Erschaffung der rohen Grundbausteine beschreibt, dann ist es ja völlig natürlich, dass Vers 2 sofort danach sagt, und diese Materie war noch ungeordnet, formlos und leer.
Es gibt also gar keinen Bruch.
Genau. Kein Krieg, keine Lücke, nur ein fließender Übergang von der Erschaffung der Rohmasse hin zur Formung ab Tag 1.
Stell dir das Ganze mal wie Legosteine vor. Das macht diese drei Theorien sofort greifbar für jeden.
Lass hören.
Theorie 1, also diese Zusammenfassung, das ist wie das Hochglanzbild des fertig gebauten Sternenkreuzers vorne auf der Lego-Verpackung. Es zeigt dir schon ganz am Anfang, was am Ende herauskommt.
Mhm.
Theorie 3, also die Erschaffung der Rohmaterie von Alders, das ist der Moment, in dem du die Plastiktüten aufreißt und tausende rohe, noch völlig unverbundene Lego-Steine auf den Wohnzimmerteppich schüttest.
Chaos.
Genau, es ist absolutes Chaos. Es ist formlos, aber die Substanz ist da, bereit geordnet zu werden.
Das ist eine brillante Visualisierung. Und wie passt da jetzt die Gap-Theorie rein?
Naja, die Gap-Theorie würde ernsthaft behaupten, dass jemand das perfekte, fertig zusammengebaute Lego-Set genommen hat und es mutwillig mit einem Vorschlaghammer in seine Einzelteile zerschmettert hat.
Oha!
Und zwar, bevor du überhaupt dazu kommst, die erste Seite der Bauanleitung aufzuschlagen. Du stehst dann da und musst aus den Trümmern nochmal komplett von vorne anfangen.
Was uns wieder genau zu der Einsicht führt, wie extrem vorsichtig wir sein müssen, wenn wir alte Texte interpretieren. Wanoi zeigt hier einfach meisterhaft, dass die sauberste Exegese oft die ist, die den Text aus seiner eigenen Zeit heraussprechen lässt. So wie bei Alders.
Anstatt eben moderne geologische Zeitalter in antike Satzpausen zu zwingen.
Ganz genau.
Und das bringt uns auch schon zum Kern unserer heutigen Analyse. Wir haben ja heute gesehen, wie ein einziger antiker Text damals wie ein Komet in die Weltanschauung eingeschlagen ist.
Er hat alles auf den Kopf gestellt.
Ja, er wischte diese ganzen furchteinflößenden Naturmythen weg und etablierte ein logisches, nicht göttliches und grundlegend gutes Universum.
Er gab dem Menschen, ausgestattet mit Rationalität und Moral, eine ethische Sonderrolle als Verwalter dieser Welt. Und wir haben erlebt, wie komplette moderne Weltsichten echt am seidenen Faden der Grammatik hängen können.
Es ist verrückt.
Ein einziges Wort, ein Bereshit, mit oder ohne den Akzent der Masoreten, entscheidet das darüber, ob wir im Kino den fetten Filmtitel oder das Voice-Over sehen.
Ja.
Ein einziges Haya, ein war oder wurde, entscheidet, ob wir die Erdgeschichte und einen kosmischen Krieg in eine winzige Textlücke quetschen können oder nicht.
Wenn wir diese Analyse heute mit dem großen Ganzen verbinden, dann lehrt uns das wirklich etwas Fundamentales über den Umgang mit Informationen an sich.
Inwiefern?
Wir sehen hier, wie sich ganze theologische Systeme, die teilweise über Jahrhunderte bestehen, aufbauen können, basierend auf der allerkleinsten Nuance eines einzigen übersetzten Wortes. Und das zwingt uns doch regelrecht dazu, auch mal über unseren eigenen heutigen Kontext nachzudenken.
Das ist genau der Gedanke, den du heute mitnehmen kannst. Wenn die Fundamente so gigantischer historischer Weltbilder auf dem simplen Verständnis von war oder wurde ruhen, naja, welche anderen fundamentalen Wahrheiten in unserer modernen Welt basieren dann vielleicht auf ganz ähnlichen, unsichtbaren sprachlichen Details?
Das ist die große Frage.
Denk mal an die Gesetze, die unseren Alltag regeln. Denk an historische internationale Verträge, die Nationen aneinander binden.
Oder einfach an die Nachrichten.
Genau, an die Schlagzeilen in der Nachrichten, die wir jeden Morgen beim Kaffee konsumieren. Welche unserer absoluten, festen Überzeugungen basieren vielleicht auf einer winzigen Übersetzungsunschärfe, einem sprachlichen Konstrukt, das wir schlichtweg noch nie hinterfragt haben?
Ein ziemlich unheimlicher Gedanke, wenn man mal genauer darüber nachdenkt.
Wir danken dir auf jeden Fall, dass du dich mit uns heute auf diese tiefgehende Reise in die Mechanik dieses alten Textes eingelassen hast. Bis zur nächsten Session.